Neigen uns vor deiner herrlichen und wunderbaren Größe, geliebter Vater in Christo Jesu. Danken dir, dass dein heiliger Ruf auch uns erreicht hat. Danken dir, dass es dir wohlgefallen hat, deinen geliebten Sohn auch in uns zu offenbaren. Und wir danken dir, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und danke, Herr, dass wir doch Menschen sein dürfen, die dir in allem glauben, was du uns in deinem Wort gesagt hast. Aber gib uns erleuchtete Augen, erleuchtete Sinne, dass wir dein Wort in rechter Weise verstehen, wie du es verstanden haben willst. Darum ist es so wichtig, was auch dein Sohn uns gesagt hat. Seht zu, was ihr höret, und seht zu, wie ihr höret. Schenkt das auch heute Morgen. Gib uns geöffnete Herzen, dass dein Wort in unser Herz eindringt. Lege deinen Segen auf unseren Bruder, dass er alle Gnade hat, dein Wort in aller Freimütigkeit zu reden. Amen. Amen. Wir haben ja in diesen Tagen einen Blumenstrauß von Rednern, nicht? Kommt immer eine Blume zur anderen dazu. Heute kommt noch eine Blume dazu. Wir freuen uns auf den Dienst von Eberhard Weber. Und nun über diesen wunderbaren Mann, den Melchisedek, König der Gerechtigkeit, König des Friedens.
So, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Heute ist das Thema Melchisedek dran. Und ich habe so den Eindruck, auch wenn ich mich angesehen habe, bevor ich dieses Thema zu Ende gebracht habe, dass in der Christenheit, auch in unseren Kreisen, ein gewisses Defizit da ist über die Frage, was bedeutet der Melchisedek für die gesamte Schöpfung, das verstehen wir vielleicht, aber auch für uns. Er wird in der Gemeinde, in der Verkündigung als Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Ich möchte Sie heute mitnehmen in die Welt des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks. Eigentlich ist der Stoff so groß, dass er für zwei, und begnadete Redner machen noch mehr, könnten noch mehr Vorträge daraus machen. Ich zeige heute einige Leitlinien auf, aber die ganze Dimension und Gewalt dieser Gestalt, vor allem wie sie dann im Hebräerbrief dargestellt wird, damit meine ich Jesus als den Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das kann ich Ihnen heute Morgen nicht alles darlegen. Ich denke nur an die herrlichen Vorträge. Ja, ich nenne einen Namen, es gibt auch andere natürlich. Herbert Heinisch, wie er über Hebräer 1 und 2 sprach, da hat er einen Vortrag gehalten, da wurde wahrscheinlich gar nicht fertig. Und da hätte er fortfahren können oder andere Redner und hätten jedes Kapitel nehmen können und dann etwas von der Größe und Dimension dieses Herrn Jesus Christus als Priester nach der Ordnung Melchisedeks darlegen können. Also wie gesagt, einige Leitlinien, alles ist nicht ausschöpfbar, insbesondere nicht die wunderbaren Aussagen über ihn im Hebräerbrief. Ich habe die einmal alle aufgelistet und dann habe ich versucht, die zu ordnen mit Farben und da wurde mir schon etwas bewusst von dieser Gewalt, dieser Größe Jesu als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also wie gesagt, heute Morgen einige Leitlinien. Ich lese Ihnen jetzt aber den Text oder die Texte, um die es geht. Wir fangen ganz einfach an in 1. Mose 14. Das ist der Start und dann Psalm 110, zwei Verse und dann noch wenigstens eine Hebräerstelle. So, ich lese 1. Mose 14, die Verse 17 bis 20. Und als er, das ist Abraham, zurückgekehrt, Abraham, wohlgemerkt, als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal, das Tal der Geradheit. Es klingt ja auch nach Schwur, aber es heißt das Tal der Geradheit, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Psalm 110. Ich habe nun die unrevidierte Elberfelder Übersetzung. In den Psalmen muss man ein klein bisschen mitlesen. Und Luther ist immer einen Vers voraus. Das ist nun leider einmal so. Aber das findet man ja schon, wenn man weiß, um was es geht. Psalm 110. Dort sind es in meiner Bibel die Verse 4 und 5. Geschworen hat der Herr Yahweh. Hier steht der Schwur, der später im Hebräerbrief eine Rolle spielt, dass das Priestertum Melchisedeks mit einem Eidschwur begann. Geschworen hat Yahweh und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Und jetzt aus dem Hebräerbrief wenigstens die eine Stelle oder besser Passage. Hebräer 7, Vers 1 bis 6. Hebräer 7, Vers 1 bis 6. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes verglichen, bleibt Priester auf immerdar. Dieses Wörtchen immerdar werde ich später noch erklären und kommentieren. Schauet aber, wie groß dieser war, welchem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Hier heißt es nun einmal Beute, sonst heißt es immer von allem. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, welche das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volke zu nehmen, nach dem Gesetz. Das ist von ihren Brüdern, wiewohl sie aus den Ländern Abrahams gekommen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Soweit. Gehen wir gleich hinein in die Thematik. Jesus ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und nun frage ich mich, wann tritt dieser Priester nach der Ordnung Melchisedeks, also Jesus, nun eigentlich auf? Und da möchte ich gleich die Antwort geben, er wird vor allem im neuen Bund, auf der neuen Erde, im neuen Himmel seine Aktivität entfalten. Er tritt erst auf nach dem dicken schwarzen Strich. Nun würden Sie mich fragen, was ist der dicke schwarze Strich? Natürlich, das muss ich Ihnen erklären. Wissen Sie, wenn Sie einen Heilsplan zur Hand nehmen, einen handelsüblichen, sage ich mal, den man von vielen Verkündigern immer wieder aufgezeichnet bekommt, ich meine damit nicht unsere Kreise, und dann ist das recht häufig sehr sauber dargestellt, Israel, das Gesetz, dann die Gemeinde, dann die Endzeit, dann das tausendjährige Reich, dann das Gericht vor dem großen weißen Thron und dann ein dicker schwarzer Strich, das ist der, den ich sagte, den ich nannte. Und dahinter steht Ewigkeit, o Ewigkeit, du Donnerwort. Dann malt man noch so ein bisschen rein das neue Jerusalem und den Feuersee und die draußen sind. Aber es wird dominiert von Ewigkeit. Mehr wissen die nicht. Sehen Sie, und da geht es danach doch erst los. Das möchte ich wissen, was hinter dem dicken schwarzen Strich ist. Auf der neuen Erde, im neuen Himmel. Dort sind die Zeiten der Erquickung oder der Erfrischung, wie es die konkordante Wiedergabe übersetzt, Apostelgeschichte 3, Vers 19. Dort auf der neuen Erde beginnen die Zeiten der Zurechtbringung, Hebräer 9, Vers 10, die Zeiten der Erquickung. Sicherlich hat Jesus dieses Amt auch im tausendjährigen Reich und auch heute schon. Das tausendjährige Reich ist geprägt von der Rückkehr des Gesetzes. Dort ist der Festsabbat Jesu mit seinem Volk und der Gesetz, aber auch das Festjahrtausend mit all denen, die in den 6 Jahrtausenden zuvor das Gesetz Gottes in ihrem Innern geschrieben hatten und auch taten. Alle, die an der ersten Auferstehung teilnehmen werden, für die ist das tausendjährige Reich gedacht. Was dort sein wird, wie dort Jesus auftreten wird, da können wir etwas davon lesen. Jesaja 33, Vers 22. Ich liebe diese Stelle sehr. Jesaja 33, Vers 22. Der Herr, Yahweh, ist unser Richter, Herr Schofet. Yahweh ist unser Gesetzgeber. Nicht Feldherr, das ist eine sinnlose Übersetzung. Mechokek, das ist der Gesetzgeber. Yahweh ist unser König, er wird uns retten. Aber auch dieses Wort bleibt nicht beim tausendjährigen Reich stehen, sondern auch es läuft hinüber in die neue auf die neue Erde, in den neuen Himmel. Die Welt des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks wird ganz anders aussehen als das tausendjährige Reich. Und nun habe ich auch die Frage gestellt, wie tritt er auf? Wie wir als paulinisch orientierte Christen, wenn jemand gläubig wird, dann haben wir da so ein gewisses Schema. Nun, bei jedem ist es anders natürlich, aber ich möchte Ihnen dieses Schema einmal zeigen. Man hört das Wort zum Beispiel in einem Zelt, den Ruf. Man wird heilsverlangend, man glaubt dem Wort, man folgt dem Wort und kommt, man empfängt Vergebung durch das Blut Jesu Christi, man erfährt eine Neuzeugung, eine Wiedergeburt, man wird dadurch ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes und man wird dadurch in die Heilskörperschaft der Gemeinde eingebaut, man wird Bürger des neuen, Bürger des Himmels. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Auch dort oben wird man zur Zeit des Melchisedek diese Dinge kennen, aber so einfach wird es nicht gehen. Auf der neuen Erde werden noch liturgische Dinge da sein, die zur Heilsvermittlung dienen. Liturgie, ich sage das jetzt schon, heißt Volkswerk. Wir hören es, Erg, wir kennen Ergonomie, das klingt in unseren Ohren, das heißt Werk, Liturg, Erg, das ist Erg. Und vorne leiser, lest das Volk, das Volkswerk, das ist Liturgie. Also, auf der neuen Erde werden noch liturgische Dinge da sein, die zur Heilsvermittlung dienen. Und auch das muss ich noch sagen, der Liturg, das ist ein Amtsdiener, ein öffentlicher Amtsdiener, der das Werk im öffentlichen Dienst für das Volk betreibt. Ja. Also es werden noch liturgische Dinge da sein, die zur Heilsvermittlung dienen. Diese sind, ich werde es noch vertiefen, unserem paulinischen Denken ziemlich fremd. Es sind die Zeiten der Zurechtbringung, von denen Hebräer 9, Vers 10 spricht. Alles Vorherige, insbesondere das Gesetz, ach, der ganze Tempeldienst, der Dienst in der Stiftshütte, waren Schatten, Vorausdarstellungen, Schatten der zukünftigen Dinge. Das ist ja ein Wort aus dem Kolosserbrief. Und nun möchte ich noch die Frage klären, wie ist das zwischen dem Priester nach der Ordnung Melchisedeks und der Gemeinde? Das ist ganz wichtig. Wenn der Priester nach der Ordnung Melchisedeks auftritt in seiner Herrlichkeit, wird er nichts tun ohne seinen Leib. Nach der Entrückung gibt es den Fülle-Christus, bestehend aus Haupt und Leib. Sie sind vereinigt. Er, Jesus, ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib. Und jetzt, und zwar der Leib auch des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks. Der Fülle-Christus ist auch, das Wort steht so nicht in der Bibel, der Fülle-Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und er steht da in den Zeiten der Zurechtbringung. Ortho, mit Ortho beginnt dieses Wort Zurechtbringung. Ja, da wird dann alles wieder zurechtgebracht, Hebräer 9, Vers 10. Und dann wird sich erst das Wort des Paulus in seiner ganzen Fülle erfüllen, wie ja wir hier nur die Anfänge haben, das Angeld sozusagen, das alles ja wartet auf die zukünftige Erfüllung. Wir sind ja nur eine Auswahl, eine kleine, bescheidene Auswahl, der Vorhut für das, was in der Zukunft kommen wird. Und das sagt oder schreibt Paulus in Römer 15, Vers 16. Ich bin ein Liturg, ein öffentlicher Amtsdiener Christi Jesu für die Nationen. Priesterlich arbeitend, priesterlich wirkend an dem Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ja, Paulus ist ein Liturg Jesu Christi für die Nationen, der priesterlich arbeitet. Ein Priester, wie ein Konkordante Wiedergabe bringt hier ein Hauptwort, der Priester. Wie ein Priester arbeitet er an dem Evangelium Gottes für die Nationen. Und der Liturg des oberen Heiligtums, das ist Jesus, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er wird dann nach der Entrückung niemals handeln ohne seinen Leib. Er, der Liturg des oberen Heiligtums, Hebräer 8, Vers 2. Und Paulus, beziehungsweise die Gemeinde, der Liturg, der an den Nationen priesterlich wirkt. Diese Verbindung wird dann dort oben wirksam sein. Das setzt sich im oberen Heiligtum fort. Und von dem oberen Heiligtum aus gehen die Zeiten der Zurechtbringung aus und die ganzen Gnaden- und Segensströme, von denen die Schrift spricht. Und dort ist der neue Bund besonders wirksam, der heute schon bei uns aktiv ist. Dessen Mittler Jesus ist, Hebräer 8, Vers 6. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und ich möchte hinzufügen, dass zum paulinischen Dienst auch die Engel gehören. Denn Epheser 3, Vers 10 sagt, dass wir heute schon den Engeln, den Fürstentümern und Gewalten, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigen. Und auch das wird sich fortsetzen in den Zeiten der Zurechtbringung. Was ist ein Priester? Nächste Frage. Was ist ein Priester? Ein Priester ist eine Gestalt, die die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott herstellt oder wiederherstellt, müsste man sagen. Ein Mann, der vor Gott steht. Der hebräische Begriff Kohen heißt priesterlich handelnd. Aber das hat eine Verbindung zu Kun und das heißt feststehen. Der Priester steht vor Gott und stell die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott her. Das tut er durch das Opfer. Auch im Alten Testament steht von Mincha, das heißt, dass man Gott beruhigt durch das Opfer, im Hebräerbrief, nein, mit Paulus, in dem Hinwegsehen über die zuvor geschehenen Sünden. Mincha heißt das, hängt mit Nuach, mit Noah auch mit Ruhe zusammen. Das Sühneopfer ist ein wichtiger Bestandteil des israelitischen Kultus. So wurde über das Sühneopfer die Schuld vergeben, zum Beispiel für ein Jahr nach Yom Kippur. Und Römer 3,25, da haben wir die Stelle, dann hat Gott darüber hinweggesehen, über die Sünden für dieses Jahr. Auch in anderen Religionen hat der Priester die Aufgabe, die Götter zu beruhigen, ihnen ein Opfer zu bringen. Und das wissen wir ja alle aus manchen Göttergeschichten und Geschichten über Religionen, wie das zugeht. Aber nur eine Religion hat das, dass der Priester sich selbst für das Volk opfert und so die Verbindung zu dem lebendigen Gott wiederherstellt, und das war Jesus. Das ist die absolute Ausnahme. Die Herren Priester in den Religionen haben gern die Opfer der anderen angenommen, aber sich selber haben sie gerne ausgeschlossen. Nicht so Jesus. Nicht so Jesus. Brot und Wein charakterisieren Melchisedek, den Priester nach der Ordnung Melchisedeks natürlich, als er Abraham entgegentrat mit Brot und Wein, da ist es schon angekündigt. Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Und der Wein, dies ist das Blut, nicht des alten Bundes, sondern des neuen Bundes. Dort wird das alles wirksam. Und Jesus hat den Dienst der Versöhnung getan zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und seiner Schöpfung. Ich ergänze den Dienst des Priesters, das war das Wichtigste. Ich ergänze den Dienst des Priesters noch um einige Aspekte. Die Aufgabe der Lehre, ich mache es kurz. Die Bibelstelle, Malachi 2, Vers 7, 5. Mose 33, Vers 10, Lehren der Rechte und der Tora. Der Priester hat die Aufgabe der Segnung, Malachi 2, Vers 2, das heißt, er legt auf das Volk die Zuwendung Gottes. Der Priester hat die Aufgabe, den Willen Gottes bekannt zu machen. Das war im Alten Testament dann besonders auch die Sache mit den Urim und Thummim, wo sie den Willen Gottes erfragten. Der Priester hat die Aufgabe des Gebets und der Anbetung, dargestellt im Weihrauch, 5. Mose 33, 10, und des Räucherwerkes, das Räucherwerk zu räuchern, zum Beispiel Psalm 141, Vers 2. Die Fürbitte, die der Priester haben sollte, die finde ich sehr schwer im Alten Testament. Die Propheten haben Fürbitte getan, Abraham hat Fürbitte getan, Hiob hat Fürbitte getan. Ich kann mich täuschen, natürlich für den Priester keine Fürbitte gefunden. Aber ich lasse mich da gerne von euch belehren, wenn ich da vielleicht nochmal drüber arbeite und die Bibel mir nochmal vor meinem Auge, vor meinem Geistigen vorstelle. Wo gibt es nun doch vielleicht so eine Geschichte? Ist es möglich, dass es so etwas gibt? Ich komme trotzdem nochmal auf diese Sache in Bezug auf Jesus zurück, dass nichts unterschlagen wird. Der Titel Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Da steckt ja, wie der Hebräerbrief auch sagt, eine ganze Menge Dynamik dahinter. Fangen wir an. Priester Gottes des Höchsten. Jesus ist Priester. Er ist der Versöhner zwischen Gott und dem Menschen. Dann, er ist König. Inri steht schon obendrauf. Jesus Nazarener, König der Juden. Aber nicht nur der Juden. Wir werden nachher noch eine Stelle finden, wo das viel, viel weiter geht. König von Jerusalem, Matthäus 5, Vers 35. König von Zion, Psalm 2, Vers 6. Und das wird sich alles auch fortsetzen ins neue Jerusalem. Es sind ja nur Schatten hier unten. Ins neue Zion, dort auf der neuen Erde. Und dann natürlich, und jetzt kommt diese Stelle, er hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist allumfassend. Und die Bibelstelle sage ich Ihnen nachher noch. Er ist der König des Friedens. Frieden in seinem Vollumfang ist im Hebräischen Shalom, König von Salem, Shalem, Shalom. Das ist der vollkommene Friede mit Gott. Das steckt dahinter, der Piel, das ist der Shilem, das Bezahlen. Ich habe bezahlt für euch und deshalb habt ihr Frieden mit Gott. Die ganze Persönlichkeit steht im Frieden mit sich selbst und im Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1, eine einzige Stelle. Es gibt noch viel mehr natürlich. Und dann ist er der König der Gerechtigkeit. Ach, was ist das für ein Wort? Ich gestehe Ihnen ehrlich, vielleicht ist das für mich der schwierigste Begriff der ganzen Bibel, Gerechtigkeit. Es gibt viele Bücher darüber. Aber das bis in seine Tiefe zu erfassen, ist sehr schwer. Also für mich ist das schwer. Die Krone der Gerechtigkeit hatten wir und jetzt ist er hier der König der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Ich erkläre nur an einer einzigen Sache, was Gerechtigkeit ist. Sonst sitzen wir in einer halben Stunde noch da und sprechen theologisch über Gerechtigkeit und das möchte ich nicht tun. Römer 3, Vers 25. Der Erweis seiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Gottes, besteht darin, dass er den rechtfertigt, der an Jesus Christus glaubt oder der des Glaubens Jesu Christi ist, haben wir in diesen Tagen auch schon gehört, muss ich nicht erklären. Ja, das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er den Sünder rechtfertigt in und durch Jesus Christus. König der Gerechtigkeit heißt, ich als der König auf Zion und dem neuen Jerusalem werde den Sünder rechtfertigen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und damit sind wir bei Melchisedek nun angelangt, dass wir ihn ein bisschen tiefer betrachten können. Ach, da kommen noch ein paar Seiten, bevor ich nun in den Hauptteil einsteige. Aber Jesus ist der wahre Hohepriester. Ja, der Hebräerbrief sagt, ein solcher Hohepriester ist für uns der Adäquate, der Richtige. Und nur noch die Frage, wie lange ist er Priester nach der Ordnung Melchisedeks? Am Schluss komme ich nochmal darauf zu sprechen, aber wenn dann mir die Zeit davonläuft, ich fürchte das, dann wird das etwas knapp ausfallen, bringen wir die Sache jetzt wenigstens schon mal am Anfang. Hebräer 7, Vers 3, am Schluss. Er bleibt Priester für immer da, und das ist falsch übersetzt. Er bleibt, und die konkordante Wiedergabe gibt wahrscheinlich das richtig wieder, Priester bis zur Durchführung. Das ist doch klar. Bis alles durchgeführt ist und er alles dem Vater übergibt und zurückgibt, dann, wenn alles durch und ausgeführt ist, alles versöhnt ist, alles zurechtgebracht ist, dann hört sein Hohepriesteramt auf. Und deshalb finde ich diese Übersetzung so wunderbar und richtig, auch vom griechischen Hintergrund. Da mögen sich nun die Griechen, wie man sagt, die griechische Sprache kennen oder beherrschen, mögen sich da nur noch etwas vertiefend mit auseinandersetzen. Aber bevor ich nun den Hauptteil und dir zur Besprechung des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks und seinem Amt komme, möchte ich noch mutig, wie ich bin oder manchmal bin oder sein sollte, eine Frage stellen. Da kann man jetzt die Finger sich verbrennen, aber nun ja, ein bisschen heiß schadet nichts. Ist Jesus auch unser Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks? Ich scheue mich nicht, Ihnen das zu beantworten. Zunächst Hebräer 2, Vers 9. Ich beantworte Sie mit Ja und Nein. Zunächst Hebräer 2, Vers 9. Als Jesus für alles, so heißt es dort, er hat für alles den Tod geschmeckt. Als Jesus für alles durch Gottes Gnade den Tod schmeckte, und da füge ich jetzt hinzu, tat er das als Priester, auch für uns. Hier hat er priesterlich für uns gewirkt, auch für seinen Leib. Er tat das als Priester, als hoher Priester, nach der Ordnung Melchisedeks hat er für alles den Tod geschmeckt. Der Priester, der hohe Priester, opfert sich für alles. Und nun kommt das Nein. Er ist nicht direkt unser hohe Priester. Paulus formuliert nie mit Hohepriester. Jesus ist unser Herr, Jesus ist unser Haupt. Der Hohepriester hat sein Versöhnungsamt für uns schon getan. Wir brauchen keine neue Versöhnung, sie ist geschehen. Dann braucht man keinen Hohepriester mehr. Als unser Herr und Haupt verwendet er sich für seine Gemeinde, seine Glieder. Römer 8, Vers 34. Und in unserer Literatur, also wie es im Paulus Verlag herausgegeben ist, wird immer wieder gesagt, das Haupt verwendet sich für seine Glieder, wie es auch Paulus formuliert oder andeutet. Und da wird im Allgemeinen nicht der Hohepriester mit ins Spiel gebracht. Ich sage Ihnen auch, dass das ungefähr meine Meinung ist. Aber nun bringe ich Argumente für das Ja. Ja, ich möchte schon fast sagen, ich gebe Ihnen Munition. Dieses Haupt, und so hat es auch Andreas Schäfer formuliert, ist gleichzeitig Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also, auch wenn ich sage Haupt, dann habe ich immer auch den, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Und in Römer 8, Vers 34, was ich vorhin zitiert habe, wo Jesus sich beim Vater für uns verwendet, dort steht Christus sich für uns verwendet, dort steht gleichzeitig in dem Vers ein Zitat aus Psalm 110, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Und dort sitzt der Priester nach der Ordnung Melchisedeks nach Psalm 110. Und wie ich schon sagte, in Römer 8, 34 steht nicht Haupt, sondern Christus. Und dann bleibt die Frage offen, ob er vielleicht unser Fürsprecher ist, denn Jesus ist in 1. Johannes 2, Vers 1 mit dem Titel Sachwalter oder Fürsprecher, griechisch Paraklet, betitelt. Und als Fürsprecher spricht wohl auch, dafür spricht auch Hebräer 2, Vers 17 und 18. So viel einmal zu dem Ja. Lassen wir die Frage einfach offen. Und schlagen wir uns deshalb nicht die Köpfe ein, und möge jeder seinen eigenen Weg finden. Und nun kommt der Hauptteil. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks und sein Umfeld. Sein Umfeld, Sie haben richtig gehört. Da lesen wir zum Beispiel von einem oberen Heiligtum. Das ist uns als Pauliner gar nicht so geläufig. Ein oberes Heiligtum und dazu gehört ein Priester. Und dort kommt er bildlich gesprochen mit Brot und Wein heraus, mit seinem gebrochenen Leib und seinem vergossenen Blut, zur Versöhnung für alle, die zu diesem Priester in das Heiligtum kommen, und spricht ihnen die Versöhnung zu, wie es ein Priester tut. Mit diesem Leib und Blut hat er ja die Sünden gesühnt, alle Sünden, Hebräer 2, Vers 17. Zweitens, ach, ich gebe Ihnen die Nummern einmal an, ich tue das sehr ungern, da wird eine Predigt zu technisch, aber vielleicht ist das jetzt einmal ganz gut, ich komme bis zur Nummer 15. Zweitens, da gibt es eine obere Bundeslade, nachzulesen, Offenbarung 11, Vers 19, Offenbarung 15, 5. Der Tempel der Hütte oder des Zeltes des Zeugnisses im Himmel, also oben im Himmel, gibt es dieses Zeugnis, diese Bundeslade. Und diese Lade des Bundes ist niemals ein Gerichtsinstrument. Auch wenn jener Usa dort einen Schlag bekam, weil er ans Göttliche gegriffen hat. Ich kann es fast so gut wie die Siegerländer mit dem R. Und ja, ich bin ja oft genug dort. In Hebräer 4, Vers 16 wird diese Bundeslade Thron der Gnade genannt, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und in Hebräer 9, Vers 5 und in Römer 3, Vers 15 wird dieser Thron der Gnade als Hilasterion, als Sühnemittel, als Sühnegerät bezeichnet. Dort, wo der Priester an Yom Kippur jährlich das Blut hineinbrachte und vor die Lade sprengte. Ein Versöhnungsmittel, ein Sühnemittel ist dort oben und kein Verdammungsmittel oder ein Gerichtsmittel. Und nun gibt es dort oben drittens auch Mitpriester. Offenbarung 5, Vers 10, er ist nicht alleine. Offenbarung 5, Vers 10 und 9 schon. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation hat Jesus durch sein Blut erkauft und hast sie unserem Gott zu einem Königtum, dass sie nach Könige noch gleichzeitig. So etwas ist da oben, da lebt das, da lebt das, da ist das ganze Gewalt ist da oben zu Königen und zu Priestern, Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen, nicht nur die alte, die 1000 Jahre, nein, das sind Worte, die gehen bis hinein in die neue Erde und in die Äonen. Erst in der auf der neuen Erde wird diese Schrift sinnvoll. Dann 1. Petrus, jetzt kommen die nächsten Priester, das sind die aus 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation und so weiter, die ihr einst nicht ein Volk, jetzt aber sein Volk seid. Das ist die Erfüllung von 2. Mose 19, Vers 6. Ihr sollt mir sein, ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Ja, da ist Israel zurechtgebracht. Da sind dann schon einige Äonen wahrscheinlich vergangen da oben. Und dann ist Israel ein heiliges Priestertum. Was für ein Wort. Da oben, da gibt es Dinge zurechtzubringen, von denen wir wahrscheinlich, nein, ganz bestimmt, keine Ahnung haben. Keine Ahnung. Im dritten Himmel allein, da hat Paulus schon die Waffen gestreckt. Sagt, ich habe Worte gehört, die darf der Mensch nicht sagen. Wie wird es erst in den anderen Himmeln sein? Und wenn es bloß 4 wären? Nein, es sind mehr, denn das wäre dann schon der Himmel Gottes. In den anderen Himmeln, wie wird es da dann sein, wo die Engel sind und. Die Wissenschaft zählt 10 hoch 25 Sterne, zahlt können wir uns nicht mehr vorstellen. Das ist alles zurechtzubringen. Und dann meine ich, dort oben sind auch die Priester nach 1. Petrus 2, Vers 5, ein heiliges Priestertum, um Heil darzubringen, geistliche Schlachtopfer. Und dann meine ich, und dann kommt Jesaja 66, Vers 21. Das greift ja wieder die Offenbarungsstelle auf. Aus, wahrscheinlich sind Nationen gemeint. Man ist sich nicht sicher. Ist das Israel oder sind es Nationen? Ich meine, es sind Nationen gemeint. Auch aus ihnen werden zu Priestern und Leviten genommen. Priester und Leviten. Auch die werden da oben mit dem Priester nach der Ordnung Melchisedeks ihren Dienst tun. Und weil es da nun so viele Priester gibt und Leviten gibt, deshalb wird er Hohepriester genannt, alttestamentlich, neutestamentlich, der Priesterfürst, der Archijäreus. So, und jetzt kommt noch etwas. Und dort oben ist Levi. Levi, Sie haben richtig gehört. Wir kennen die Leviten nur als im Allgemeinen nur als Beigeordnete für die Priester und können sie uns nur unter dem alten Bund vorstellen. Aber der Alte ist ein Modell, ein Schatten auf den zukünftigen. Und jetzt lese ich Ihnen vor, warum ich das sage. Hebräer 7, Vers 9 in Anlehnung an 1. Mose 14. Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Denn er war noch in den Lenden des Vaters, als wer? Melchisedek, dem Abraham oder dem Abraham entgegenging. Und dann wird Vers 12 das Priestertum geändert, und auch das Gesetz geändert. Und dann würde es wieder einen Levi geben. Und ich komme immer mehr zu der Auffassung, dass die Berufungen und Verheißungen des alten Bundes, die unbereubar sind, sich nicht im tausendjährigen Reich totlaufen erfüllen, sondern dass die hinüberwirken bis auf die neue Erde und so auch der ganze Bund mit Levi. Hier bekommt dann die Schrift eine ganz gewaltige Dimension. In den Zeiten der Erfüllung wird dann Levi ganz dem Priester nach der Ordnung Melchisedeks und nicht einem Pinchas, einem Pinhas oder Aaron zur Seite gestellt werden. Damals wurde der Levi dem Melchisedek im Bilde schon als Angeld gegeben. Und dann eines Tages wird er in seiner ganzen Fülle, wird ganz Levi dort stehen. Und dann, weil Levi auf Deutsch anhänglich heißt, wird er dem Messias anhangen, bis besonders dann in seinem Priesterdienst. Und dann das große Levi Kapitel Malachi 2. Malachi 2, Vers 5, da lese ich jetzt die Verheißung auf Levi. Mein Bund war mit ihm, mit Levi. Dieser Bund war das Leben und der Friede. Ja, das klingt doch nach neuer Erde. Das Leben und der Friede. Und das Gesetz brachte uns doch nur den Tod und die Feindschaft. Das sind Worte des Paulus. Das ist Vers 6, Malachi 2. Das Gesetz der Wahrheit war, das Gesetz der Wahrheit, die Tora, die Lehre der Wahrheit, Gott ist die Wahrheit, war in seinem Munde und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen, trotz des goldenen Kalbes, das Aaron hervorzauberte. Er wandelte mit mir in Frieden. Hören wir? Frieden, König von Salem, König des Friedens und Geradheit. Und viele brachte er von ihrer Ungerechtigkeit zurück. Das tat Levi in einer ganz bestimmten Zeit, sicherlich ganz kurz war die bemessen, im alten Bund. Aber dort wird er natürlich in seiner ganzen Gewalt und Darstellung das zu Ende bringen. Und Johannes der Täufer war ein Levit, ein Priestersohn. Und wie viele brachte er zurück? Malachi 3, Vers 1. Und auch der Segen des Mose über Levi ist gewaltig. Jakob in seinem Segen, er sieht die Fleischesseite des Levi, das ist richtig. Aber auch der Fluch über den Levi wird gewandelt werden in Segen, da bin ich sicher. Aber der Segen des Mose in 5. Mose 33, Vers 10 klingt ganz anders. Levi wird Jakob lehren, deine Rechte. Und Israel, deine Tora, dein Gesetz, deine Lehre. Weihrauch legen vor deine Nase, das ist das Gebet. Und ganz Opfer auf deinen Altar, wenn dann die ganzen, fast hätte ich gesagt, Delinquenten, diese ganzen zurechtzubringenden, nach Römer 12, Vers 1, auf den Altar Gottes gelegt werden. Dann legt er ganz Opfer auf den Altar. So wie es auch seine Aufgabe war im alten Bund, dass er die Opfer, ja, da musst du jetzt sagen, einfach anschleppte und dann auf den zum Altar hinbrachte. Wie ich schon sagte, Gott wird im Levi den Fluch des Gesetzes wandeln in den Kelch der Segnung des neuen Bundes. Und dort wird da kein Fluch mehr sein, Offenbarung 22, Vers 3. Denn Christus hat alle Flüche getragen, Galater 3, Vers 13 und so weiter und so weiter. Kein Fluch wird mehr sein. Und dann werden sich die ewigen Verheißungen an Levi erfüllen. So viel zu Levi. Jetzt, neuntens. Und dann ist da noch Benjamin, Psalm 68, Vers 27 und Luther 28. Da ist ein Zug beschrieben hinauf zum Heiligtum und ihr Anführer heißt Benjamin. Benjamin ist der Sohn, ein geistlicher Sohn wie Josef aus der Rahel, Modell für einen geistlichen Sohn. Der Gnadenträger der Gnade empfing am Tisch des Josef in Ägypten mit dem fünffachen Gericht und den Gewändern, was da alles gewesen ist. Und alle, die Gnade empfangen haben durch den Priester nach der Ordnung Melchisedeks und seinem Leib natürlich, die werden dann hinaufziehen zum oberen Heiligtum auf der neuen Erde und Benjamin, der Gnadenträger, wird sie anführen. Das ist die bedeutsame Aussage über jenen Benjamin. Und dann heißt es, ihr Herrscher, da steht Rodem, ihr Herrscher von Rada. Und dieses Wort Rada, Herrschen, kommt selten vor, aber es kommt auch in Psalm 110 über Jesus vor. Jesus herrscht, er wird herrschen. Und auch nochmals im Psalm 49, Vers 14, Luther 15. Da sieht man, was auch von der Sprache für eine Gewaltdimension in diesen ganzen Aussagen steckt. Zehntens. Dann ist da oben natürlich die Braut. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und dann 11. ist da oben die Verkündigerin froher Botschaft, das ist Zion, Jesaja 40, Vers 9. Du Verkündigerin froher Botschaften, diese Verkündigung gilt auch auf der neuen Erde. hinauf in das himmlische Zion, das wir kennen aus Hebräer 12, das himmlische Jerusalem. Und zwölftens, dort ist der Geist. Der Geist und die Braut rufen, komm. Dreizehntens, dort gibt es auch ein Geburtshaus. Das ist Zion, ein Geburtsort. Denn dort sind Neuzeugungen, Psalm 87, Vers 5, Luther 6. Dieser und jener ist dort geboren, neugezeugt durch den Geist des Vaters. Dort ist der Geist, dort ist der Geist des Vaters. Und der Geist des Vaters ist der zeugende Geist. Und so wird Jerusalem wahrhaftig zu tun, das Jerusalem droben wahrhaftig zur Mutter aller. Galater 4, Vers 26. Und 14. wird dieser Geist alles ins Leben zeugen. 1. Timotheus 6, Vers 13, Nehemia 9, Vers 6. 15. Da habe ich einiges jetzt, den Rest, da gibt es bestimmt noch viel mehr, darunter gestellt. Dort ist das himmlische Jerusalem, wie ich schon mehrfach sagte, Hebräer 12, 22. Dort ist das himmlische Zion, Hebräer 12, 22. Dort ist der Strom des Wassers des Lebens, der vom Throne Gottes und des Lammes ausgeht. Offenbarung 22, Vers 1. Dort steht der Baum des Lebens. Offenbarung 22, Vers 2. Der einst in dem Modell Garten Eden, Garten Eden, verboten wurde, als der Zutritt zu ihm wurde verboten. Jetzt aber, in den Zeiten der Zurechtbringung, da ist er wieder da. Das ist die vielschichtige Welt des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks. Eine Welt der Erquickung, der Erfrischung, der Neuwertung und der Zurechtbringung. Einen Fluch kennt die neue Erde nicht mehr. Wie wird das vor sich gehen, die Frage nach der Weise der Zurechtbringung? Da könnte man nun die ganze Bibel durchgehen, besonders auch die vier Evangelien, ihre Prophetie. Was würde man da feststellen und finden, wie Gott alles zurechtbringt? Ich bringe Ihnen nur zwei Bibelverse, damit die Zeit nicht überzogen wird. Johannes 6, Vers 68 und 69, da sagt Petrus über Jesus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Jetzt. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Da tritt der Priester nach der Ordnung Melchisedeks entgegen, bildlich mit Brot und Wein. Und mit Worten ewigen Lebens. Und das Wort ist auch immer der Träger des Geistes. Und dann rief das Wort jene Menschen, ja, ich darf es mal wieder ein bisschen ungeschützt sagen, die Leviten anschleppen. Und dann trifft sie das Wort des Lebens und sie erhalten das neue Leben. Worte zum ewigen Leben hat Jesus. Die Worte sind Geist und sind Leben, Johannes 6, Vers 63, die ich zu euch geredet habe, ja, und wo sie zünden und treffen, dort bewirken sie auch das ewige Leben. Aber auch die glaubenden Mitpriester und viele, viele andere, die dort oben sind, auch ihnen gilt ein Wort. Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kommt noch dazu zum Wort des Lebens. Die Ströme lebendigen Wassers. Was für eine Neuwerdung und Neuzeugung und Neugestaltung ist das, das da oben in den Himmelswelten. Ja, und elftens, ach nein, das ist jetzt römisch elf. Paulus und Levi, das möchte ich auch noch erwähnen. Da gibt es einen erstaunlichen Zusammenhang. Einen erstaunlichen Zusammenhang. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks und Levi, die gehören zusammen. Mein Bund war mit Levi. Ich möchte das ganz kurz erwähnen. Ganz kurz, was ich jetzt sage. Sehen Sie, und da oben ist auch Benjamin, wird auch erwähnt in der Schrift. Und dieser Zusammenhang Levi und Benjamin ist auch in der Gemeinde da, am Leib Christi. Der Start der Leibesgemeinde geschah mit Barnabas und Saulus. Sondert mir aus Barnabas und Saulus. Und Barnabas war ein Levit und Paulus war ein Benjaminiter. Apostelgeschichte 4, Vers 36, vielleicht auch 38. Da war ein Levit namens Josef aus Zypern und er brachte einen Acker zu den Aposteln. Aber die Gemeinde, Apostelgeschichte 13, sondert mir aus Barnabas und Saulus, später hieß er ja Paulus. Das ist der Start der Leibesgemeinde. Die begann mit einem Leviten und einem Benjaminiter. Benjamin, der Gnadenträger, und Levi, der Anhängliche, der bereit ist zum Dienst für den Messias, für den Priester nach der Ordnung Melchisedeks und den Yahweh, den Gott Israels. Und das geht noch ein Stückchen weiter. Da schreibt Paulus an Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 11. Und Timotheus kann in bestimmten Zusammenhängen als Bild auf die Gemeinde gedeutet werden. Markus, nimm mir auf und lass ihn mit dir gehen, denn er ist mir wohl brauchbar zum Dienst. Und Markus war der Neffe des Barnabas. Da weiß man nun nicht, ist Markus ein Levit gewesen oder nicht. Das hängt ja je nachdem, was die Priester oder Leviten für Frauen heirateten, aus welchen Stämmen. Aber er war auf jeden Fall ein Verwandter von ihm. Es ist etwas Faszinierendes, dass so die Gemeinde begann. Und das wollte ich doch nicht unerwähnt lassen. Und nun kommt noch dran Paulus und das Reich Gottes. Und damit kommen wir noch ein Stückchen tiefer hinein in dieses ganze Geschehen. Überall, wo Gott herrscht, ist Reich Gottes, Königreich Gottes wohlgemerkt. Reich Gottes heißt immer Königreich Gottes. Gott ist der Vater, ist der König der Zeitalter. 1. Timotheus 1, Vers 17. Aber dort ist auch Jesus der König. Er hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt die Bibelstelle Kolosser 1, Vers 13. Und dieses Königreich übergibt später einmal der Sohn dem Vater. 1. Korinther 15, 24. Wo Jesus wohnt, wenn er in mir wohnt, dort ist das Königreich Gottes. Ein spezieller Fall ist das Reich der Himmel, ist auch Königreich Gottes, wird es genannt, das tausendjährige Reich, wo Jesus der König Israel ist. Das ist etwas Gewaltiges, das tausendjährige Reich, aber es ist noch nicht das ganze Reich Gottes im eigentlichen Sinne. Das wird erst sichtbar im neuen Bund, auf der neuen Erde. Wie gesagt, dort im Königreich Gottes ist auch der König, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und nun ist erstaunlich, wo und wie oft diese Begriffe Königreich Gottes vorkommen. Und da ist eindeutig, der König Jesus ist auf der Erde und in den vier Evangelien ist das Königreich Gottes ein wichtiger Begriff. Dann finden wir es in der Apostelgeschichte mal, dann finden wir es im Hebräerbrief etwas. Wir finden es einmal bei Petrus, ich glaube einmal bei Jakobus und dann nicht mehr in den Briefen. Und in Offenbarung finden wir es noch und dann bei Paulus. Das Königreich Gottes ist ein Thema des Paulus. Jetzt bin ich ein bisschen boshaft, nein, das bin ich nicht. Aber manches Mal denke ich, vielleicht hätten wir noch mehr über das Königreich Gottes sprechen dürfen in unseren Kreisenversammlungen, als wir es getan haben. Weil das zusammengehört, das Königreich Gottes. Paulus verkündigt das Königreich Gottes. Nachzulesen in der Apostelgeschichte 20, Vers 25. Und dann besonders Apostelgeschichte 28, 31, am Schluss auch nochmal 23, in Vers 23, ein Schlüsselvers für mich, für das Verständnis des Paulus. Vers 31, Apostelgeschichte 28, indem er das Reich Gottes, das Königreich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen. Sehen Sie? Wir reden im Epheserbrief über unseren Herrn Jesus Christus mit einer Inbrunst und Hingabe und Überzeugung. Aber dazu gehört auch das Königreich Gottes. Und das predigte er zwei Jahre, ach, darf ich sagen, für mich heißt das zwei Jahrtausende, in seinem gemieteten Hause. Wir sind hier nur Gäste auf dieser Erde, eingemietet, aber keine Eigentümer. Die werden wir erst später. Ja, und noch wiederhole ich es noch einmal. Die Rede des Paulus zielt auch neben der Rede von Jesus, neben der Rede vom Leib, auch immer auf die neue Erde, den neuen Himmel, auf das Zeit ist die Zeit des neuen Bundes, auf die Neuwerdung. Und deshalb war er auch da oben in 2. Korinther 12 im dritten Himmel. Und noch einmal, das Reich Gottes, das Königreich Gottes beinhaltet nun einmal den Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, nun, was sagt dieser Paulus über dieses Königreich Gottes mit König und Priester? Römer 14, 17, das habe ich immer meiner Frau gesagt, wenn ich mal mit dem Essen nicht zufrieden war, das kam mir fast nicht vor, aber ich habe sie manchmal auch ärgern müssen. Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede. Sehen Sie, jetzt vergessen Sie diesen Spruch da mit dem Essen und Trinken. Sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude, er fügt das hinzu, noch im Heiligen Geist. Ja, das ist doch wie bei Melchisedek. Da ist das Königreich. Ja, und ich habe etwas vergessen vorhin. Ich habe es nämlich aufschreiben wollen, habe es nicht aufgeschrieben. 16. Brüder, das darf für einen ja nicht passieren. Dort ist Gott der Vater im Königreich Gottes. Den habe ich unterschlagen. Da ist Gott der Vater. Er wird bei euch wohnen. Das Wichtigste. Jetzt machen wir weiter. Das Königreich Gottes. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Also nochmal Melchisedek. Dort ist der König. Dort ist die Gerechtigkeit. Das ist der Zuspruch der Rechtfertigung, wie ich gesagt habe, nach Römer 3, Vers 25. Dort ist der Friede, der vollkommene Friede mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann wird das noch viel gewaltiger sein, weil der Fleischleib abgetan ist. Und dann fügt er noch hinzu, die Freude und den Heiligen Geist. Ja, das Thema Freude ist ein riesengroßes Thema bei Jesus. Kann ich gar nicht alles sagen. Nehmen Sie Konkordanz, schlagen Sie das Wort Freude auf. Und dann muss in einem die Freude aus den Augen schauen, auch wenn man gerade nicht freudig gestimmt ist. Und der Heilige Geist ist dort. Der neu zeugende Geist, wie ich nun mehrfach sagte. Und noch etwas ist dort, was nun nicht in den bis jetzt genannten Stellen steht, und das ist die Gnade. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Da hat er das Reich Gottes umherziehend gepredigt, der Paulus. Das ist die Rede da an die Epheser. Und dass er ihnen das Evangelium der Gnade verkündigt hat. Nur dort ist dieser Begriff so zusammen. Evangelium der Gnade, die frohe Botschaft der Gnade. Und wie er es bei der Auswahl dem Angeld sozusagen verkündigt hat, so wird diese Gnade dann wieder dort oben in ihrer ganzen Fülle da sein. Und das sagt auch Petrus, wie alle Apostel, die reden ja auch vom Reich Gottes, auch wenn sie den Begriff nur sehr dürftig in den Mund nehmen oder in ihre Feder nehmen. 1. Petrus 5, Vers 10, dort spricht Petrus von dem Gott aller Gnaden. Ja, der wird dort sein, der Vater, der Gott aller Gnaden. Johannes 1. Die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Was ich nicht gebracht habe und auch fast unterschlagen möchte. Psalm 85, Vers 10 gehört einfach mit dazu und Vers 11. Gerechtigkeit und Friede sind sich begegnet. Gnade und Wahrheit, nein, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Ja, das wird da oben sein in dem Psalm 85, der Söhne Koras. Ja, und diese Gnade stellt der Vater, in den kommenden Äonen in Christus Jesus zur Schau. Zur Schau heißt es dort. Uns natürlich besonders zunächst einmal, aber dann wird das zur Schau gestellt. Dort sieht man, was Gnade ist. Die Zeiten der Zurechtbringung, Hebräer 9, Vers 10, das präge ich Ihnen ein. und der Erquickung der Erfrischung. Apostel 3, Vers 19, irgendwo wird es auch mit 20 gezählt, laufen dann und das zum Ziel über die Gnade. Jetzt bin ich fast am Schluss. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen Exkurs bringen zu dem ewigen Bund. Also, das war fast vorhin mein Schlusssatz, die zur Schaustellung der Gnade durch Gott den Vater. Über diese zur Schaustellung laufen die Äonen und das Amt des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks zum Ziel. Und wie gesagt, jetzt noch diesen kleinen Exkurs über den ewigen Bund und dann den Abschluss dessen, was ich zu sagen habe. Hebräer 13, Vers 20. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesum, den großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes. Vollende euch in jedem guten Werke um seinen Willen zu tun. Was ist der ewige Bund? Ich kann das nur so sehen. Es ist der Bund der Ewigkeiten. Als der Vater durch den Sohn die Äonen schuf, da geschah das nicht durch einen Bund und durch eine klare Festsetzung, eine Satzung, hebräisch einen Hock, eine Satzung. Und das ist dieser ewige Bund, der durch die Äonen hindurch diese Klammer ist, dass man weiß, was in diesen Äonen, die Jesus durch den Willen des Vaters geschaffen hat, beinhalten und was dort zu tun ist. Und in diesen ewigen Bund ist auch ein Luzifer mit eingebunden. Er war mit eingeordnet in den ewigen Bund. Und nun steht in Hesekiel 28, Vers 12 etwas, das grundsätzlich falsch übersetzt wird. Warum? Weil die Übersetzer einfach die Zusammenhänge nicht kennen. Dort wird der König von Zoar, also der König von Tyrus, dargestellt als ein Modell auf Luzifer, auf Satan. Und dort heißt es, so sprach Adonai Yahweh, so spricht der Herr Jehova. Du warst siegelnd den Plan, voll Weisheit und vollendeter Schönheit. Da heißt immer du der Schönheit, Vollendung oder so irgendetwas. Wer mir nicht glauben will, dass dort das Wort Plan steht, du warst siegelnd den Plan, der schlage Hesekiel 43, Vers 10 auf und lese dort die Fußnoten. Dort steht Entwurf, Plan. Dort steht auch das Wort Tochnit, das hier in Hesekiel 28 steht. Das war so. Da hat Jesus, Gott durch Jesus, den Entwurf der Äonen gemacht. Den Plan der Äonen, den Plan der Schöpfung, unserer Schöpfung allerdings jetzt. Und da wurde Satan eingesetzt. Damals war noch Luzifer, der strahlende Cherub, als Verwalter, sogar als Gott wird er benannt, im Neuen Testament, als Herr dieser neuen, gewaltigen Schöpfung unseres Kosmos. Und da stand ein Bund dahinter, der ewige Bund, auch den musste Satan unterschreiben. Chotem, ein Partizip von Chatam, siegeln, unterschreiben. Er siegelte das. Und dahinter, so meine ich, stand noch ein verborgener Bund zwischen dem Vater und dem Sohn. Du, Jesus, bist das Lamm Gottes, auserwählt vor dem Plan, vor Grundlegung der Welt. 1. Petrus 1, Vers 20. Du wirst den Tod erleiden, dein Blut wirst du zu erlösen vergießen. Dies ist das Blut des ewigen Bundes. Ich, Vater, bringe dich aus den Toten wieder. Hebräer 13, 20. Aber dadurch wirst du eine ewige Erlösung schaffen. Hebräer 9, Vers 12. Und diese ewige Erlösung, dieses Blut des ewigen Bundes, bereinigt alles, was in den Äonen vor Golgatha geschah und was nach Golgatha geschehen wird in den kommenden Äonen. Aber immer wird es eine ewige Erlösung sein, die durch alle Äonen hindurch gilt. Und deshalb heißt es immer wieder Priester in Ewigkeit, Priester der Äonen. So schon Psalm 110, so der Hebräerbrief. Häufig kommt der Begriff ewiger Bund vor, oft in viel kürzeren Bündnissen, etwa bei Noah. Sie können das in einer Konkordanz nachlesen. Aber ich meine in Bezug auf die ganze Gottesgeschichte und die ganze Heilsgeschichte Gottes mit seiner Schöpfung, kommt der Begriff nur in Hebräer 13, Vers 20 vor. Und in diesen Bund wurden eingebunden letzten Endes Menschen, Satan, Engel und so weiter. Aber sie haben alle den ewigen Bund gebrochen. Jesaja 24, Vers 5 scheint mir diese Stelle zu stehen. Vers 5, und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze, die Torot, die Lehren eigentlich übertreten, überschritten die Satzung, den Chok, überschritten die Satzung, gebrochen den ewigen Bund. Dieser ewige Bund hatte, wie ich sagte, Ordnungen. Oh Gott. Und diese Ordnung lautete, und das ist jetzt wichtig, der Vater, der Sohn, die Engel, die Schöpfung, die Geschöpfe. Und ein Hauptinhalt war, betet Gott an. Satan Luzifer verstieß gegen diese Ordnung. Er wollte sich dem Höchsten gleich machen und brach diesen ewigen Bund. Und das erkennen wir auch an seinem geistlichen Sohn, dem Antichristen. Er hebt sich über alles, was Gott heißt, und setzt sich in den Tempel, macht sich selbst zu Gott. 2. Thessalonicher 2, Vers 4, wie es auch das Begehren seines geistlichen Vaters, oder geistigen Vaters Satan war. Und jetzt zieht eigentlich diese Stelle Jesaja 24, 5 besonders in der Endzeit. Dort ist das in seiner ganzen Dimension, geschieht das in seiner ganzen Dimension. Sie haben den ewigen Bund gebrochen. Sie wollen selbst Gott sein. Und dann kommt er noch einmal auf die Erde mit einem Engel. Der lebendige Gott, am Ende in Offenbarung, erinnert Gott noch einmal, Kapitel 14, Vers 6 in der Offenbarung, und lässt das ewige Evangelium, das zum ewigen Bund gehört, verkündigen. Das heißt, das Hauptinhalt heißt, betet Gott an. Aber die Menschheit ist weit davon entfernt, solches zu tun. Und wie gesagt, weil der Vater das alles wusste, hat er vor diesem ewigen Bund das Lamm ausersehen, das den Schaden des Bundesbruches wieder gut machen wird. Und das ist das Blut des ewigen Bundes. Jesus hat durch das Blut des ewigen Bundes, mit dem er sich opferte, eine ewige Erlösung erwirkt. Hebräer 9, 12. Das heißt, alles wieder erlöst, was durch jenen Bundesbruch des Satans aus der Hand Gottes sozusagen geraten ist, in die Hand Satans geraten ist. Aber das wissen wir ja, wie das zu verstehen ist. Und alles wurde damals in die Finsternis gestoßen, und das holt Jesus wieder ans Licht. Aber am Ende der Äonen betet wieder alles Gott an. Dann hat sich vor ihm jedes Knie gebeugt. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Und dann die Urstelle dazu, Jesaja 45. Ja, wenn die Äonen durchschritten sind, dann betet wieder alles den lebendigen Gott an. Und dafür ist das Priestertum Jesu notwendig und gegeben. Und jetzt noch einmal die Stelle Hebräer 7, Vers 13. 3c, Schluss. Hebräer 7, Vers 3 am Schluss. Für mich in meiner Privatsteno heißt das C, also der dritte Teil dieses Verses. Er bleibt Priester bis zur Durchführung. Sehen Sie, nehmen Sie konkordante Wiedergabe oder irgendeine Elberfelder, die neue Übersetzung wird das hinten, hoffe ich doch wenigstens, in den Anmerkungen haben, in den griechischen. Für immer ist nicht korrekt. Er hat alles, wörtlich heißt es, durchgebracht. Wenn er alles durchgebracht hat oder durchgeführt hat, dann ist sein Priestertum zu Ende. Dann braucht man auch keinen Priester mehr, wenn man erlöst ist, weil er sein Amt damit erfüllt hat. Es kommt noch einmal vor, dieses Durchführen. Hebräer 10, Vers 12 und 14, das ist interessant, ein interessanter Zusammenhang mit Sitzen zu Rechten, etwas weniger auffällig in Hebräer 10, Vers 1. Also noch einmal, Jesus beendet sein Priesteramt, weil alles versöhnt ist. Und jetzt kommt der Abschluss. 1. Korinther 15, Vers 28. Alles, was nicht zurechtgebracht ist, läuft in der Schrift unter dem Begriff der Nichtunterordnung und sogar der Feindschaft. Der letzte aller dieser Feinde ist dann der Tod und auch er wird sich freiwillig anbetend neu gezeugt unterordnen und seine Knie beugen, nicht zähneknirschend. Das braucht einige Äonen, bis es soweit ist, dass es richtig, diese dunkle und finstere Gestalt. Der Vater hat es getan. Psalm 110, 1, Hebräer 10, 13. Er legt dem Sohn in seiner Gnade und Kraft und durch seinen Geist alles zu seinen Füßen. Auch den letzten Feind, den er Jesus verschlingen wird, das ist richtig, legt er ihm zu seinen Füßen. Der Vater gibt ihnen die Neuzeugung. Jesus fortanwartend, heißt es irgendwo im Hebräerbrief. Und dann ist das All ins Leben gezeugt. 1. Timotheus 6, Vers 13. Nehemia, wichtig, 9, Vers 6. Und dann ordnet sich der Sohn, der Priester, nach der Ordnung Melchisedeks mit seinem Leib auch dem Vater unter. Das Haupt, möchte ich jetzt hier betonen, ordnet sich dem Vater unter. Und dann wird Gott alles in allem sein. Und der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der sich selbst geopfert hat, ist der Garant dafür, dass es so werden wird. Gott segne uns miteinander.
Ja, liebe Brüder, wir haben ein weites Panorama gehört über diesen Melchisedek, der ja quasi im Alten Testament wie aus dem Nichts auftaucht. Und der Träger der Verheißung gibt ihm seinen Zehnten. Und dieser aus dem Nichts auftauchende hohe Priester wird dann zum Modell genommen in der Schrift für unseren Herrn. Das haben wir in eindrücklicher Weise gehört, was damit alles verbunden ist. Ich möchte einen Punkt noch einmal herausgreifen, den unser Bruder ganz zu Beginn seiner Ausführung gemacht hat, nämlich, dass auch wir als Glieder des Leibes des Christus berufen sind, hinein in die hohe Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat dann einzelne priesterliche Funktionen genannt. Das Lehren, das vor Gott stehen. Und das wollen wir jetzt einmal ganz persönlich auch für uns nehmen. Dass wir täglich vor Gott stehen. Dass wir Lehrer sind, nicht allein auf der Kanzel, sondern auch in unserer Familie. Und wenn ich an gestern Abend denke, dieser Satz hat mich wunderbar berührt, dass man das Zeugnis Jesu hat, wenn nötig auch mit Worten, so ähnlich war das, das fand ich ganz wunderbar. Dann ist der Priester da, dass er segnet. Wir sind gesegnet in Christo Jesu mit jedem geistlichen Segen inmitten der himmlischen, gesetzt zum Segnen als Selbstgesegnete. Der Priester bricht seiner Familie das Brot des Lebens. Brüder, das sind wir gefragt, dass sie unsere Familien, unsere Frauen, Kinder nicht nur materiell versorgen, sondern auch geistlich versorgen. Das sind wunderbare Dinge, die ja dann, wie wir ganz eindrücklich gehört haben, hinausgehen in die Weiten des Alls bis zum Ende der Äonen. Aber es fängt heute und hier an. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Was für ein Reichtum, was für eine Weite. Und doch so konkret und so persönlich auch. Du bist der Gott, der das Große, das All in seinen Händen hält. Und du wirst alles durchführen, was du dir vorgenommen hast durch deinen Sohn, den du gesetzt hast zum Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Aber nicht nur das Große, die Welt hast du in deiner Hand, sondern du kennst auch unseren kleinen Kosmos, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Familie, Enkel, Kinder, was es sein mag. Du kümmerst dich um alles. Du hast nicht nur einen Heilsplan für das Ganze, für das Große, sondern auch einen Heilsplan für unsere kleine Welt. Wir danken dir, dass du alles in deinen Händen hältst. Und wir danken dir, dass wir geadelt sind, hineingeführt zu werden durch den Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks in deine Gedanken und in deinen Willen, durch dein Wort und durch deinen Geist. So legen wir dir auch den Rest des Tages hin und bitten dich um deine Gnade und deinen Segen. Amen.